zu einer neuen Folge meines Podcasts Big Pictures. Und heute ist es ein ganz besonderer Podcast, denn ich saß im Auto, hatte ein Vorgespräch mit Gerald Hüther zu einem Podcast und er sagte zu mir, ach was, weißt du, lass ihn uns doch gleich aufnehmen. Also daher bitte, der Inhalt ist spannend, bitte verzeiht mir die Tonqualität, das war im Auto einfach so nicht möglich. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich total auf diese neue Folge. Ich hatte das Vergnügen, mit Professor Dr. Gerald Hüther zu sprechen. Als einer der renommiertesten Neurobiologen Deutschlands setzt er sich leidenschaftlich für Potenzialentfaltung und eine ganzheitliche Bildung ein. Als Mitinitiator der Initiative Schule im Aufbruch plädiert er für eine Lernkultur, die die Begeisterung und Kreativität von Kindern und Jugendlichen erhält und fördert. In meinem Gespräch mit ihm, ja, reden wir über die aktuellen Herausforderungen und Ansprüche an Schule und Bildung. Wir diskutieren, lass dich darauf ein, viel Spaß. Und jetzt startet es ganz unkonventionell. Ich wünsche euch viel Freude dabei.
Ich grüße Sie ganz herzlich, liebe Frau Batzen. Es ist mir eine große Freude, hier mit dabei sein zu dürfen.
Ich freue mich total, lieber Hüther, dass Sie da sind, dass wir darüber reden können, was Sie so bewegt. Ich habe ja auch schon ein Buch von Ihnen oder ein Buch gelesen, weil unser Thema eins verbindet ja, sind große Bilder, ne? Ob die im Kopf sind oder draußen sind, aber Bilder bestimmen ja unser Verhalten, unser Leben, ja, sind ja das Entscheidende. Und Sie sind ja der Profi im Sinne von Bildern im Kopf, oder?
Ja, ich bin ja eigentlich Biologe und ich habe tatsächlich dieses eine Buch geschrieben, Die Macht der inneren Bilder.
Genau.
Und das ist, wenn ich es heute betrachte, ist ja schon 20 Jahre her, aber wenn ich es heute betrachte, ist das ein richtig großer Wurf gewesen, weil es etwas herausarbeitet, was bis heute wohl immer noch nicht richtig verstanden ist, nämlich dass alles, was lebendig ist, im Inneren etwas in sich trägt, was ihm hilft, sich nicht zu verirren. Also das heißt, es gibt in jedem Lebewesen innen irgendetwas, was in der Lage ist, Störungen, die von außen kommen und die dabei sind, das durcheinander zu bringen, zu integrieren oder abzuwehren oder darauf zu reagieren, sodass die Integrität des Lebewesens gewahrt bleibt. Und diese inneren Bilder, bei einer Zelle zum Beispiel, da ist das die DNA-Struktur. Das heißt, die genetischen DNA-Sequenzen, die da festgeschrieben sind, die werden, wenn eine Zelle plötzlich in schwierige Bedingungen kommt, dann überträgt sich das Signal von außen nach innen und dann wird auf der DNA nachgeguckt, was man denn jetzt machen könnte als Zelle, um diesem Eindringling oder was da draußen passiert ist, zu begegnen oder darauf zu antworten. Wir selbst als Menschen haben auch so was. Wir fragen uns ja auch, wenn irgendwas kommt, vor allem auch, was mache ich denn jetzt? So, und dann haben wir innen abgespeichert, im Hirn abgespeicherte Vorstellungen, Ideen, Konzepte. Keine Ahnung, wie man das nennen will.
Ja.
Es ist ein inneres Bild. Und eine Gesellschaft als Ganzes, also jetzt zum Beispiel die deutsche Gesellschaft, hat ja auch eine Geschichte, die hat ja auch viel an Erfahrungen abgespeichert und greift dann, wenn sie nicht mehr weiter weiß und es irgendwie komisch wird, greift sie auf diese alten Muster zurück. Das finde ich sowas von spannend, weil man dann sieht, dass es eigentlich darauf ankommt, sich diese zugrunde liegenden Muster anzuschauen. Und wenn ich über das Schulsystem rede, dann kann ich ja mich auch fragen, was sind denn die zugrunde liegenden Erfahrungen, die da im Inneren, als inneres Bild, wie Schule zu sein hat, in den Köpfen der Verantwortlichen, aber auch der vielen Bürger und Bürgerinnen in diesem Land verankert sind. Die haben alle eine Vorstellung davon, wie das zu sein hat. Und solange man an diese Vorstellung nicht rankommt und die nicht verändern kann, können sie alles vergessen. Dann bleiben die immer in der Vorstellung hängen, die Schule müsse jetzt ein Ort sein, wo denen beigebracht wird, wie Mathe geht. Ja, meinetwegen war ja vielleicht auch mal so. Kann aber nicht mehr alles sein.
Wie können wir so ein inneres Bild denn verändern?
Das ist nicht ganz so. Also wir reden jetzt sehr ernst miteinander. Und
ja, ja.
Das, was uns zunächst als Menschen so auszeichnet, ist ja, dass wir ständig in der Auseinandersetzung mit der Umwelt versuchen, diese Umwelt nach unseren Vorstellungen zurechtzumachen. Also Anthropozän ist ja das schönste Beispiel dafür, wie wir so uns eine Welt schaffen, in der wir es möglichst bequem haben. Und so machen wir das auch mit anderen Menschen. Wir gestalten unsere Beziehungen mit anderen Menschen so, dass wir die versuchen so zurechtzubiegen, dass sie uns nicht so sehr stören und dass sie uns helfen, unsere Absichten und Ziele zu verwirklichen. Eigentlich benutzen wir das alles wie Objekte. So, das ist die eine Erfahrungsebene. Die macht man vor allen Dingen mit dem Kopf und mit dem Kortex. Ja, und das haben wir auch alle gelernt. Dabei macht man dann Erfahrungen. Daraus entstehen sogar dann innere Haltungen, auch feste Überzeugungen, also auch solche Bilder. Und jetzt gehen wir auf die andere Ebene und sagen, es gibt noch ganz andere Bilder, die auf eine ganz andere Weise entstehen, und zwar durch das Erleben, durch das innere Erleben. Ein Kind, was in einer liebevollen Familie groß wird, erlebt das sich als Teil dieser ganzen Familie. Da ist nicht eine einzelne Erfahrung oder irgendwas, sondern es weiß, dass es so, wie es ist, geliebt wird und dass es sich auf die Eltern verlassen kann. Da braucht man nichts zu reden, da braucht man keinen Kurs zu machen. Das ist eben so. Und so geht es auch mit den Kindern, die im Elternhaus, in einer Umgebung groß werden, wo es aus irgendwelchen Gründen Freude macht zu lernen. Das haben die dann in sich.
Und also die Grundvoraussetzung, ein harmonisches Familienleben oder in dem Umfeld, in dem ich groß werde, dass ich eine Harmonie habe, oder? Dann.
Na, vielleicht reicht es auch, wenn wir uns beide auch in unserer eigenen Lebensgeschichte ein bisschen umschauen.
Ja.
Bei mir würde ich sagen, das reicht manchmal, dass man einen einzigen findet in seiner frühen kindlichen Entwicklung, der das hatte.
Das ist ja etwas, also ich bin ja ganz...
Wir müssen nicht alle haben, die können alle sehr nachlässig sein, aber einer muss da sein, der einen sozusagen...
Eine Bezugsperson. Da gibt es ja ganz spannende Forschung. Also ich bin ja eng verwurzelt auch mit der positiven Psychologie. Da gibt es ja ganz viele Untersuchungen auch genau dazu. Es müssen nicht Familie sein, es muss aber eine Bezugsperson da sein, der ich vertraue, wo ich mich sicher fühle, geborgen fühle. Das langt schon, damit ich eine Stabilität bekomme.
Ja, und das sieht man auch in der Schule. Es gibt manchmal einen Lehrer, der kann das. Aber der kann das nicht mit allen, nur mit einigen. Währenddessen andere Kinder wieder einen anderen brauchen, der sie anders anspricht, mit dem sie ein anderes, also wo sie was anderes finden, was ihnen dann so wichtig ist. Und
das ist ja dann
eigentlich auch ein Hinweis für Eltern, dass die ich sag's jetzt mal ein bisschen frech, die müssen aufhören, sich zu überschätzen. Das ist nicht so wichtig. Wenn man es nicht hinkriegt, dann sollte man wenigstens dafür sorgen, dass die Tür aus dem Haus offen genug ist, dass die Kinder raus können und sich versuchen können. Ja. Deshalb hat man früher gesagt, um ein Kind gut groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ja, weil das einzelne Elternpaar meist doch zu beschränkt ist. Aber es kann, wenn es einigermaßen clever ist, die Tür ganz sperrangelweit aufmachen und dem Kind Mut machen, da rauszugehen, und da draußen findet in der Welt findet es diese Menschen. Und ja, klar, die Familie ist dann naheliegend, dass man einen Onkel oder eine Tante oder einen Opa hat. Aber vielleicht ist es auch der Nachbar. Aber das Kind kommt ja gar nicht zum Nachbarn, wenn man nicht die Tür zum Nachbarn
macht. Wenn die Tür nicht aufmacht, das stimmt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wenn wir jetzt überlegen, wie viele Kinder und auch später im Erwachsenensein, es zieht sich ja dann durch. Einmal ein schwieriges Bild im Kopf oder ein... Was kann man tun oder was könnte man tun, um diese Bilder in den Köpfen, gerade mal bei Kindern, das zieht sich dann durch, ja, um dieses Selbstbild mal wieder zu verändern?
Da müssen wir genauer definieren, was das eigentlich für ein Selbstbild ist. Mhm. Und meist ist es ein Selbstbild, was geprägt ist von Unsicherheit.
Ja.
Es sind Kinder, die nicht in sich, also ich nehme immer Pippi Langstrumpf, weil die so, das ist sozusagen verkörpert. Aber da kann man sich nicht vorstellen, dass Pippi Langstrumpf traurig darüber ist, dass sie von irgendjemand gemobbt wird und eine böse WhatsApp-Nachricht kriegt.
Ja.
Der ist sowas von egal. Die ruht derartig in sich selbst, da kann gar nichts passieren. Und deshalb glaube ich, dass unsere Aufgabe als Begleiter dieser Kinder im Wesentlichen darin bestehen muss, die so fest und stark zu machen, dass die nicht sich in der Welt verlieren. Und jetzt heißt Ihre nächste Frage, was ist denn hier fest und stark? Und die Antwort des Hirnforschers heißt, Friede, Freude, Eierkuchen führt nicht zu Stärke. Sondern damit ich eine gewisse Stärke habe und herausbilden kann als Kind, muss ich ja die Gelegenheit haben, immer wieder zu erleben, wie etwas passiert, was ich nicht erwarte und was ich so auch gar nicht unbedingt will. Und dann muss ich erleben, dass ich es wieder gerade rücken kann. Das heißt, ich muss Probleme haben und ich muss merken, ich kann sie lösen. Und je häufiger diese Probleme da sind und je unterschiedlicher die sind, desto unterschiedlicher werden auch meine Lösungsansätze, die ich dann alle im Hirn verankere. Denn das muss man vielleicht noch dazu sagen, wenn es einem gelingt, eine inkohärente, also so ein Durcheinander im Hirn durch eine eigene Lösung wieder kohärenter zu machen. Ja. Da geht das Belohnungszentrum an. Da werden die neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet. Und was das Hirn sich in Anführungsstrichen merkt, das ist nicht das Problem, was man hatte, sondern die Lösung, die ich gefunden habe. Mit der laufe ich weiter. Ah, ich muss es so machen, ne?
Ja.
Und manche haben eben so eine Lösung und sagen, aha, ich muss es so machen, ich muss dem anderen eine auf die rüberhauen. Ja. In dieser Situation, unter diesen Bedingungen, war das eine Lösung, ja, die ausprobiert hat, wenn sie auch noch klappt, umso furchtbarer. Dann kann es sein, dass man gar nicht wieder aus dem Lösungsmuster rauskommt.
Also da sieht man mal, dass dieses in Watte packen sicherlich mal nicht die richtige Lösung ist. Also es ist ja dieses, wie nennt man das, diese Helikoptereltern, die auf alles aufpassen, dass bloß dem Kind nichts passiert, bloß nichts irgendwie, ist ja dann genau genau falsch.
Ja, ist in einer doppelten Hinsicht ungünstig. Erstens verhindern sie ja, dass das Kind lernt, über Steine wegzublättern, wenn sie alle wegräumen. Ja. Und das Zweite ist, das Erleben des Kindes wird von ängstlichen Eltern geprägt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das macht sich gar nicht an dem einzelnen Stein fest, an dem es nun scheitert oder drüber kommt, sondern das lebt in einer Welt, in der die wichtigsten Personen ängstlich sind, unsicher sind, Angst haben, dass ihnen was passiert oder dass sie alles irgendwas nicht richtig machen könnten. Und ich glaube, dass das automatisch dazu führt, dass das Kind in einer solchen Gemeinschaft mit lauter Angsthasen zwangsläufig auch zum Angsthasen wird.
Denn das ist ja zumindest aus unserer Erfahrung sehr häufig so, dass Kinder, also in ganz jungem Jahr oder im Jugendalter, wahnsinnig geprägt durch Angst sind. Also sehr, sehr angstgesteuert sind, ängstlich sind, sich nichts zutrauen. Und dadurch natürlich auch kein Risiko eingehen. Das ist ja etwas, wo ich immer sage, ja, wenn ich keine Risiken eingehe, werde ich niemals auch wirklich meinen Zielen nachgehen, weil ich immer Angst habe vom Scheitern. Also das ist ja so, was ich so fatal finde daran, diese mangelnde Bereitschaft, dann nochmal ein Risiko einzugehen, daraus auch zu lernen.
Ja, nur hirntechnisch wird das nichts werden, wenn Sie diesem Kind dann sagen, geh mal ein Risiko ein.
Ja klar, das ist ja kopfgesteuert. Ich sage,
weil dann können Sie sogar beobachten, was dann passiert. Dann wird das Kind sozusagen, macht sich diese Idee zu eigen und springt Ihnen davon 5 Meter irgendeinen Heuschober runter und bricht sich beide Beine. Das ist, die haben doch die Erfahrung gar nicht, wie man springt. Dann trauen sie sich plötzlich Sachen zu, die vollkommen in die Hose gehen. Und deshalb ist das so schwierig, Kinder, die einmal ängstlich geworden sind, wieder in diese Sicherheit zurückzuführen, dass sie Gestalter ihres Lebens sind und verantwortlich mit diesen Herausforderungen umgehen, die sie da draußen antreffen und vorfinden. Das ist eigentlich die große Kunst.
Ja, was würden Sie denn einem Jugendlichen raten, der jetzt 17 ist und sagt, boah, ich bin eigentlich, und der sich da einfach nicht zutraut, der kein Risiko eingeht? Richtig, die Antwort kann nicht sein, sehe ich auch so. Nach dem Motto, jetzt probier doch einfach mal aus, weil das überfordert ihn ja völlig oder sie völlig.
Ich darf ihn nicht, das ist der generelle Satz, nicht zum Objekt meiner Absichten und Ziele machen.
Ja.
Also ich darf ihn nicht belehren, ich darf ihn nicht bewerten, ich darf ihn auch nicht irgendwelche Maßnahmen oder Übungen machen lassen, weil dann ist er ja immer in dieser Situation, die seine Unsicherheit ausgelöst hat, nämlich er war nicht das Subjekt und der Gestalter, sondern er war das Objekt und derjenige, der zu machen hatte, was die anderen ihm vorgegeben haben oder der sich nur in dem Rahmen bewegen konnte, den die anderen für ihn schon glatt geebnet hatten. Und deshalb ist die wichtigste Erfahrung, die so ein Kind dann braucht, auch jeder Erwachsene, der in so einer Situation ist, braucht, dass er, ja, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, man kann ihn nicht zwingen, man kann ihn auch nicht verändern, man kann ihn nur einladen. Einladen ist das richtige Wort. Einladen, seinen Blick nochmal zu öffnen, sich nochmal auf was einzulassen, mal was auszuprobieren. Und dann kann es sein, dass er merkt, dass das mehr Freude macht als dieses Eingeklemmte in seiner Angst feststeckende.
Also einladen
und dann kann man noch ein bisschen ermutigen, das können Sie wahrscheinlich auch. Und dann kann man auch noch einladen, ermutigen, inspirieren ist auch gut. Und dann merken Sie, wenn Sie das machen, dann machen Sie den anderen niemals zum Objekt, sondern es ist die andere Person, die entscheidet, ob sie ihre Einladung, ihre Ermutigung, ihre Inspiration annehmen möchte. Das ist der kleine Unterschied zu, mach doch jetzt mal. Ich lade, ich, und mit dem Einladen, das hört sich auch ein bisschen doof an, das reicht ja schon, dass ich selbst Interesse an irgendwas habe und das Kind meine Begeisterung spürt, das ist Einladung genug, dass es sich vielleicht dann dahinter klemmt und mitkommt.
Ja.
Und deshalb ist das relativ einfach. Es gibt aber eben eine Schwierigkeit bei diesem Ansatz, wo man sagt, ich möchte das Kind einladen. Das können Sie nur dann, wenn Sie das Kind mögen. Ein Dienstleister kann niemanden einladen. Der macht Geschäfte oder erledigt seine Pflichten oder seine Aufgaben. Also wenn Sie das Kind nicht mögen, können Sie kein Kind einladen. Ich sage das jetzt mal so hart, wie es ist, weil es viele erschrecken wird. Weil dann bleibt ja nichts mehr anderes übrig, wenn ich das Kind nicht einladen kann, weil ich es nicht mag. Dann kann ich es nur rumkommandieren und abrichten.
Naja, und ich meine, als Kind, wenn ich jemanden einlade oder wenn ich eingeladen werde, wenn ich mich jetzt in die Haut eines Kindes versetze, und derjenige mag mich nicht, dann vertraue ich demjenigen auch nicht. Und Vertrauen
ja,
ist
eben,
eine
das meine ich doch.
Grundvoraussetzung. Ja, wenn ich demjenigen vertraue, der mich etwas einlädt, dann sage ich, okay, das probiere ich mal aus, weil ich hab ein gutes Gefühl, dass er es gut mit mir meint und dass er möchte, dass ich etwas Positives
Deshalb,
erlebe.
genau, deshalb muss man auch nicht die Lehrerin fragen, ob sie denn die Schüler einlädt, sondern man muss die Schüler fragen, ob sie sich von dieser Lehrerin eingeladen fühlen. Die Lehrerin wird immer sagen, ich lade die ein. Eltern auch. Natürlich lade ich den ein. Ich mache den doch nicht zum Objekt, meinen kleinen Sohn. Aber dann muss man den kleinen Sohn fragen. Sag mal, wie erlebst du das? Wie ist das? Und dann wird er sagen, die kommandiert mich rum. Die guckt mich nicht an. Die spricht an mir vorbei. Die sieht mich nicht. Alles sowas. Dann kriegen sie die ganze Litanei. Und dann wissen sie, das ist eine Lüge. Hier ist eine Person unterwegs, die behauptet, sie würde die Kinder mögen oder sie würde sie einladen.
Ja.
Und in Wirklichkeit macht sie sich selber was vor. Und ist ein Dienstleister und ein Angestellter. Ja, bitte, dann erwarte ich auch nichts anderes. Muss man dann aber einsehen und auch zugeben.
Was natürlich unser Schulsystem nicht einfacher macht. Weil ich sage jetzt mal, der Anteil an Lehrern, die zumindest ein Großteil der Schüler nicht mag, ist relativ hoch. Zumindest meine Erfahrung.
Ja, dann kommen wir dann zum nächsten Problem. Jetzt muss man ja die Frage stellen, wie kann denn das passieren, dass ein Lehrer oder auch ein Vater oder eine Mutter oder irgendjemand sozusagen nicht in der Lage ist, jemanden einzuladen. Und dann ist die banale Antwort, heißt, der mag diese andere Person nicht und der mag sie deshalb nicht, weil er sich selber auch nicht mag. Also einladen kann jemand nur jemand anders, wenn der sich selber mag. Du musst den Jungen mögen und dann kannst du ihn einladen.
Also müssten wir
Du musst ihn aber nur mögen können, wenn du dich selbst auch magst als eine Lehrerin oder ein Lehrer, der sowas gerne macht, der auch diesen Jungen gerne anguckt, der da irgendwas an dem Jungen sucht, so blöd der auch sein mag und so ärgerlich das auch sein mag, wie der sich im Unterricht verhält, geht man los, wenn man den Jungen ein bisschen mag und sucht etwas an diesem Jungen, was man mag. Und dann kann man diesen Jungen, also zumindest diesen Anteil, den man mag, einladen und dann kommt der ganze Junge hinterher. Und dann
naja, aber jetzt wird es ja, also das heißt, eigentlich wäre der Punkt, an den Lehrern anzusetzen und zu sagen, dafür zu sorgen, dass sie sich selber mögen. Jetzt wird es aber schwierig. Wie bringe ich einen Lehrer dazu, dass er sich selber...
Ist aber noch nicht ganz richtig, weil ich mache manchmal in so Befragungen,
ja,
weil ich da ja immer sehr viele Leute vor mir habe. Und dann frage ich, wo haben Sie überhaupt Ihre Freude am eigenen Entdecken und Gestalten verloren? Da habe ich immer gedacht, die sagen alle Schule.
Ich glaube, das passiert vorher schon.
Drei Viertel sagen mir Elternhaus.
Also ich habe da...
Die kommen also schon zerbrochen in der Schule an.
Ja.
Die haben es schon zu Hause nicht erlebt. Das gefreut hat, was sie da entdeckt und gestaltet haben. Die sind schon zu Hause unterrichtet, abgerichtet und dressiert worden. Setz dich ordentlich hin, mach dieses, tu dein, ne? Und schreibe dir vor, wie du das zu machen hast und so wird es gemacht und nicht anders. Haben sie offenbar alle erlebt. Oder aber, was ja noch gefährlicher ist, dass sie, weil sie Mama oder Papa so sehr lieben, dass sie das an den Augen von Mama und Papa schon ablesen können, wie sie sich verhalten sollten, damit sie so gemocht werden. Und dann werden das solche Freiwilligen. Ne? Das ist dann eine Art von Verführung, die man dann als Elternteil treibt, wo man das Kind dazu verführt, sich den Wünschen und den Vorstellungen der Eltern anzupassen. Das ist da, diese Kinder führen dann gar nicht ihr eigenes Leben, die führen das Leben der Wünsche und Vorstellungen der Eltern. Das merken wir dann erst später, 40.
Naja, nur ich bin ja mal ein Freund von lösungsorientiertem Denken. Also auch wenn ich jetzt weiß, dass der Lehrer schon, sag ich mal, jetzt Opfer seiner eigenen Kindheit ist. Und das zieht sich ja dann immer fort. Dann habe ich Kinder, die bereits geprägt sind, vielleicht auch durch ein nicht optimales Elternhaus. Aber es geht ja darum, was können wir nun tun, selber, dass wir eine Verbesserung schaffen. Ich werde die Kindheit eines Lehrers nicht ändern können.
Das ist alles dieses alte Zeug. Da kommt man immer in die alten Fahrwasser.
Ja, genau.
Wir haben jetzt einen anderen Ansatz. Wir haben ja den Ansatz, hier haben wir jemanden vor sich, der das Kind nicht einladen kann, weil er es nicht mögen kann. Und er kann es deshalb nicht mögen, weil er sich selbst nicht mag. Also was haben wir zu tun? Nicht in der Kindheit von dem herumzusuchen, sondern ihm zu helfen, dass er sich wieder mag. Was kann ich einer Lehrerin, die verbittert ist, die nicht mehr gerne Lehrer ist, die Kinder alle nicht leiden kann und einfach nur noch ihren Dienst abreißt, bis sie endlich in die Rente kommt, wie kann ich die einladen, etwas zu tun, was dazu führt, dass sie anfängt, sich selber wieder zu mögen? Das ist die entscheidende Frage. Da braucht man nicht in die Kindheit. Die Antwort heißt nämlich ganz billig, man könnte sagen, liebe Lehrerin, also versuch doch einfach mal, ab sofort stärker darauf zu achten, dass du nur noch Sachen machst und Dinge tust, die du selber magst. Iss nicht an Orten, die dir nicht gefallen. Halte nicht den Mund, wenn du ihn eigentlich aufmachen willst. Mach keine Sachen, umgebe dich nicht mit Leuten, die du nicht magst. Also das ist, wird ja eine Riesenliste, die man dann schnell zusammen... Lauter Banalitäten.
Ja, ja.
Und auf einmal fängt die... wenn sie liebevoll dazu eingeladen wird, es kann auch wieder nur jemand, der diese Lehrerin mag, wenn sie liebevoll dazu eingeladen wird, fängt die an, das auszuprobieren. Und auf einmal merkt sie, sie wird wieder Gestalter ihres eigenen Lebens. Das läuft nicht immer automatisch ab, dass da irgendeiner was will und sie macht es, sondern sie fragt sich, ob sie das jetzt überhaupt mag, ob das jetzt passt, ob das für sie gut ist. Und dann wird die Gestalter ihres eigenen Lebens und sie wird sich natürlich erst recht noch fragen, was tut mir denn überhaupt gut? Die verbindet sich ja plötzlich wieder mit ihren wahrhaftigen Bedürfnissen, um rauszufinden, was ihr gut tut. Und damit haben wir plötzlich einen Menschen vor uns, der die Erfahrung macht, dass es möglich ist, sich mit sich selbst zumindest, wenn schon nicht mit den anderen, aber wenigstens wieder mit sich selbst zu verbinden, seinen Frieden in sich selbst zu finden und gleichzeitig auch sich nicht verloren in der Welt zu fühlen, weil man etwas tun kann. Und zwar zumindest etwas, was einem gut tut. So, und dann haben Sie jemanden, der ist dann kein Bedürftiger mehr. Jetzt kommen wir nämlich zu diesem Punkt, der vorher immer so, wenn das noch nicht passiert ist, hat man diese Problematik, dass es Menschen gibt, die es nicht geschafft haben bis dahin. Und das sind ja dann Bedürftige. Die sind ständig auf der Suche nach Anerkennung. Irgendwas fehlt immer noch. Die wollen von den anderen Wertschätzung und keine Ahnung, was noch alles. Und so ein Bedürftiger, der kann überhaupt niemanden mögen. Der ist ja sozusagen gar nicht in der Lage, was zu verschenken. Der will ja immer was nur von anderen haben. Und an der Stelle scheiden sich dann die Geister. Es gibt Menschen, die sind in der Lage, etwas zu verschenken, zum Beispiel als Lehrer den Kindern oder als Eltern oder auch als in der Partnerschaft kann man einer sein, der verschenkt. Dann würde ich sagen, dann ist das ein Liebender. Oder es ist jemand, der etwas haben will von dem anderen und dann ist es ein Bedürftiger. Und dazwischen muss man sich dann irgendwann mal entscheiden in seinem Leben. Will ich als Bedürftiger rumrennen oder als Liebender?
Aber jetzt mal ganz pragmatisch gesehen. Also wenn ich jetzt in der Schule bin, und ja, also wenn ich jetzt als Eltern versuchen wollen würde, dass ich an einen Lehrer gehe und versuche, ihm klarzumachen, dass er sich selber nicht mag. Ja, also glaube ich nicht immer so einfach.
Nee, das sind Sie aber schon wieder in diesem Machbarkeitswahn. Die erste Frage, die heißt, mag ich den Lehrer? Wenn Sie ihn nicht mögen, brauchen Sie gar nicht hinzugehen. Also unterfallen von den 100 Lehrern, die in der Schule sind, ja 99 schon weg, weil die mögen sie ja wahrscheinlich doch nicht so sehr. Dass es ihnen wirklich wichtig wäre, dass die aus ihrer Verwicklung rausfinden. Also es liegt schon eher an ihnen, ob sie das wollen oder nicht. Und damit ist die erste Frage nicht, wie gehe ich auf den Lehrer zu, sondern mag ich ihn überhaupt? Liegt er mir so sehr am Herzen, dass ich ihm wirklich authentisch helfen will. Nicht nur hier mit Helfersyndrom und mal, weil man es so macht und weil Nächstenliebe so schick ist, sondern ich merke, dass der in einer schwierigen Situation ist mit sich selbst und ich würde ihm gerne raushelfen und deshalb gehe ich auf ihn zu und dann würden sie natürlich auch nicht zu ihm reden, sondern sie würden ihn auf eine Tasse Kaffee einladen. Wird ein bisschen reden über sich selbst und wie sie aus ihren Verwicklungen rausgefunden haben, was sie für Probleme haben, auch mit der Schule und alles. Und dann fängt er auch an zu reden. Das ist eine Einladung. So sieht eine Einladung aus. Nicht eher dieses, du musst jetzt mal und hör doch mal auf ein bisschen oder sei doch mal ein bisschen liebevoller zu dir selbst. Das ist ein Einlassen. Sie müssten sich dazu auf den anderen einlassen. Das können Sie, wenn Sie ihn mögen.
Das verstehe ich schon. Das ist einfach eine Sache. Das ist ja dieses, ich von allen Seiten ansetzen. Auf der einen Seite, sage ich mal, mit dem Lehrer, voraussichtlich mag ihn umgehen. Auf der anderen Seite dann, sage ich mal, das Kind fördern, zu sagen oder einladen. Ich stelle mir das gerade vor in der Realität. Also wenn ich jetzt einfach in der Schule bin, mein Kind hat 8 verschiedene Lehrer. Also ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor. Sicherlich, man hat mit dem einen oder anderen Lehrer hat man einen engeren Kontakt, mit dem anderen nicht, oder der eine oder andere will einen engeren Kontakt, der andere lehnt es grundsätzlich ab. Also ich hatte eine Erfahrung, die ich da ganz gut erzählen kann. Mein Sohn war in der 7. Klasse, begann mit Französisch, hat davor, ist sehr sprachbegabt und kam nach Hause und sagte, die Lehrerin hat gesagt, die Jungs müssen gar nicht aufpassen, die haben eh keinen Bock auf Französisch, die wählen es eh alle ab. Und das habe ich ihm nicht geglaubt. Da habe ich gesagt, das sagt doch keine Lehrerin. Und ich bin hingegangen in die Schule und die Lehrerin schaute mich schon an wie das Kaninchen vor der Schlange. Also die war schon auf, und dann habe ich ihr erstmal versucht klarzumachen, dass ich ihr gar nichts Böses will, sondern dass ich einfach nur mich mit ihr unterhalten möchte, sie verstehen möchte. Ich will einfach nur verstehen und einfach fragen, wie denn der Unterricht, weil ich habe bis zu dem Moment. Und sie hat diesen Satz dann mir gegenüber wiederholt, hat gesagt, ja, also Jungs, ich hätte ja einen Sohn und das würde eh nichts bringen. Und ich habe dann versucht, sehr verständnisvoll mit ihr zu reden zum Thema eben auch, dass ich sie doch einladen würde, doch einfach mal auszuprobieren, weil nicht jeder Sohn ist gleich, nicht jeder Junge lehnt Französisch ab. Und habe ihr natürlich auch versucht zu erklären, was es mit ihr selber macht, eine ganz junge Lehrerin, wenn sie mit dieser Haltung in der Schule ist. Und dass wir als Eltern oder ich als Mutter nicht ihre Feindin bin, überhaupt nicht. Das war aber wirklich schwierig und es war nicht machbar, weil ich bin natürlich nicht das einzige Elternteil, sondern es sind 20 andere Eltern. Das heißt, wenn sie von 19 eins auf die Mütze bekommt und einer sagt, dann lassen Sie uns reden, ist es nicht einfach. So, wie gehe ich dann mit jemandem um? Wie kann ich das Verhältnis fördern, wenn nicht alle an einem Strang ziehen?
Soll ich was Böses sagen?
Ja, immer.
Wenn Sie ganz in sich gehen, haben Sie das vorher gewusst, dass das nichts wird. Dieses Gespräch.
Nee, das stimmt nicht.
Wenn Sie ganz ehrlich sind, wissen Sie, dass wenn Sie in so einer Situation in diese Umgebung von dieser Lehrerin gehen, in der sie diese Rolle der Lehrerin zu spielen hat und auch auszufüllen hat, dann wissen Sie, dass Sie die gar nicht als Person erreichen. Sie hätten, wenn Sie wirklich was gewollt hätten, hätten Sie die aus diesem Umfeld rausnehmen müssen, hätten mit der Kaffee trinken gehen müssen, damit die aus der Rolle rauskommt, in der sie steckt. Sie können der doch gar nicht begegnen. Die sieht doch gar nicht sie als eine liebevolle Mutter, die ihr helfen möchte, sondern die sieht sie doch als Angreiferin, die ihre Position bedroht. Das weiß man doch alles vorher. Warum macht man das trotzdem? Um sich, am Ende würde ich sagen, sie machen das deshalb, um sich sozusagen selbst zu vergewissern, dass ihre Vorstellung stimmt.
Nein, also die Aussage...
Aber es kommt doch nichts dabei raus.
Nein, 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 nein. Die Aussage, Lehrer einzuladen auf ein Café, habe ich auch versucht. Antwort, wir lassen uns nicht bestechen. Wenn wir reden, reden wir in der Schule. Also das ist nicht immer so eindeutig. Es gibt Lehrer, überhaupt gar keine Frage. Ich habe überhaupt kein Problem grundsätzlich mit Lehrern, um Gottes Willen. Es geht mir nur darum, wie löse ich ein Thema an möglichst, wie kann ich wirklich etwas verändern? Ja, das eine ist natürlich der Lehrer, klar. Das andere ist aber auch der Schüler. Wie kann ich, wenn ich an den Lehrer nicht rankomme, auch bei den Schülern etwas verbessern? Da bin völlig bei Ihnen. Der Idealfall ist, ich packe das Ding bei der Wurzel, sprich im positiven Sinne, ich sorge dafür, dass der Lehrer seinen Beruf wieder liebt und damit die Schüler liebt.
Ja,
also aus Leidenschaft das tut, was er tut. Also sage ich, es ist eine Berufung. Das ist der Idealfall. Ja, gar keine Frage.
Gut, jetzt sagen Sie, es gibt Lehrer, die sich da zurückziehen auf die Position, wir sind, ich lasse mich nicht bestechen von Ihnen. Und dann wissen Sie, das ist eine harte Nuss, die lässt sich nicht knacken, mit guten Worten nicht und mit gar nichts. Und dann haben Sie ja die Möglichkeit, die gesammelte Elternschaft Ihres Kindes in dieser Klasse zusammenzubringen und mit dieser Elternschaft nach einer Lösung zu suchen. Die Lösung kann so aussehen, dass die gesamte Elternschaft sagt, wir wollen unser Kind, wir gehen in Streik. Wir schicken unser Kind eine Woche nicht in die Schule. Alle. Wegen dieser Lehrerin. Also dann müssen Sie eine harte Nummer fahren, um diese Lehrerin in eine Rechtfertigungssituation zu bringen. Dann bleibt sie in ihrer Rolle, aber gewinnt das Rennen nicht, weil Sie natürlich als Eltern stärker sind. Ich weiß schon, wie die Antwort aussieht. Es wird Ihnen niemals gelingen, diese Elternschaft hier hundertprozentig hinter sich zu bringen. Das sind viel zu viele dabei, die Angst davor haben, die das nicht wollen, die das auch nicht richtig finden. Und am Ende kriegen sie keine Geschlossenheit und dann kann man sagen, dann geht's auch wirklich nicht. Dann bleibt nur noch übrig, ihrem Kind zu helfen, dass es dieses Elend einigermaßen übersteht.
Also
da waren wir dann auch
eben. Ja, eben. Also es ist für mich natürlich, und da sind wir uns, glaube ich, einig, ist der Idealfall, den wir uns auch alle wünschen würden, dass wir Lehrer haben aus Leidenschaften, aus Begeisterung und aus Liebe zu Kindern. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass das der Idealfall ist. Und dass wir viel.
Nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht der Idealfall, das ist der einzig richtige Fall. Das ist alles andere ist falsch.
Ja, also.
Dass wir nicht so tun, als sei das normal, dass es lauter Lehrer gibt, die ihre Kinder nicht mögen. Nein, das ist nicht normal. Das ist also Ausdruck eines kranken Systems.
Ja, da bin ich völlig bei Ihnen, weil ich persönlich habe schon den Idealismus zu sagen, wenn jemand beginnt, in der Ausbildung Lehrer zu werden, glaube ich schon, dass der überwiegende Teil es wirklich tun, weil sie es gern tun möchten. Also weil sie wirklich vom Herzen her es tun möchten. Ja. Und dann läuft irgendetwas granatenfalsch.
Ja, aber wir wissen auch ungefähr, was das ist, ja.
Ja. Also das auf jeden Fall. Und eigentlich geht es ja dann darum, die Grundbegeisterung wieder zu erwecken. Also das, den Ursprung, den man jemand mal hatte, wieder zu finden.
Ja, das würde dann gehen, wenn der Lehrer wüsste, dass die gesamte Elternschaft in dieser Klasse hinter ihm steht und es toll findet, dass er eine Art von Unterricht macht, die zwar nicht dem Lehrplan entspricht und dem, was in dieser Schule angesagt ist, aber wo die Eltern sagen, genau so was wünschen wir uns. Seien Sie tapfer, halten Sie durch, bleiben Sie widerständig, weil das ist das, was unsere Kinder brauchen.
So, ja, wie ist nun die Sache, wenn ich mir nochmal den Schüler anschaue, wenn der sagt, okay, ich habe ein Thema mit meiner Lehrerin, dann ist es ja im Endeffekt auch da, unseren Kindern klarzumachen, versetze ich in die Lage des Lehrers und lerne ihn auch von der liebevollen Seite zu sehen.
Nee. Nein, dieses auf den anderen zugehen muss immer derjenige machen, der in der machtvolleren Position ist. Sie können nicht von der Putzfrau verlangen, dass die ihren Chef liebt.
Okay, aber wie sollen dann Schüler, wenn ich jetzt mal...
Indem Sie den Schülern sagen, dass die ist nicht so wichtig. Nehmt die nicht so wichtig. Nehmen Sie ihr die Bedeutung. Rauben Sie der Lehrkraft, die unfähig ist, die Bedeutung, die sie sich anmaßt. In Wirklichkeit hätte sie ja eine Bedeutung, wenn sie liebevoll wäre. Okay. Aber dadurch, dass sie das nicht sein kann, hat sie sich eine Bedeutung angemaßt, die ihr nicht zukommt. Und da muss man wahrscheinlich offen mit den Kindern reden, muss sagen, setzt euch dahin, macht das, was die sagt, streitet nicht mit der rum, die Stunde geht vorbei. Und freut euch, dass ihr mal so eine seht, weil auch solche Menschen muss man im Leben mal kennengelernt haben.
Okay, da bin ich jetzt sehr beruhigt, weil das erklärt wieder, dass mein Revoluzertum als Schüler doch nicht ganz verkehrt war. Bin ich jetzt sehr beruhigt. Also, weil das ist ja, ich glaube, dass auch Schülern das so zu vermitteln, dass sie, das fand ich jetzt gut, zu sagen, hey, ja, es geht, also die Wichtigkeit in dem Moment den Lehrern nicht zu geben, wenn sie in der Machtposition sind. Nun kommen die raus aus der Schule und haben ganz viel mitgenommen. Also ganz viel, ganz häufig auch was ich erlebe, wenn sie aus Schulen kommen, dass sie überhaupt nicht wissen, was eigentlich in ihnen steckt. Wir haben ein Schulsystem, Mathe, Physik, Chemie in den Kopf und danach stehen sie da und sagen, ja, ich weiß alles, ich kann Mathe, aber nicht Englisch, ich kann Physik, aber kein Sport, wie auch immer und wissen überhaupt nicht, was in ihnen steckt. Was können wir da tun, Man darf es, stehen ja wir jetzt auch da mit unserem Programm, aber das können wir tun, wirklich, um da eine nachhaltige Veränderung, weil das zieht sich ja durch, das zieht sich gesellschaftlich durch, das endet ja nicht mit der Jugend. Also die
Ja,
Thematik, die wir haben, zieht sich ja durch.
wenn Sie Ihr Kind lieben und Sie ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung dieses Kindes haben, dann müssen Sie dem Kind helfen, sich der Welt zu stellen. Das heißt, Sie dürfen ihm kein Geld mehr geben, zum Beispiel. Und sagen, musst du jetzt mal selber dein Geld verdienen. Schule ist zu Ende, Beruf weißt du nicht, was du machen sollst. Such dir irgendwas, hier ist Ende bei uns. Wir sind Eltern, wir sind dafür zuständig, dass du dich entfalten kannst. Aber dass du zu Hause auf dem Sofa sitzt und den ganzen Tag im Internet rummachst, das ist nicht unsere Aufgabe gewesen. Also, gibt kein Taschengeld mehr, es gibt gar nichts mehr. Und für die Wohnung hier kannst du noch ein halbes Jahr hier wohnen, aber dann siehst du zu, dass du woanders unterkommst. Das ist Liebe. Verstehen Sie das? Das ist Liebe. Nicht dieses, ich helfe dir und ich wasche dir noch die Wäsche bis 35. Wie soll denn so ein Kind jemals erwachsen werden?
Jetzt noch, habe ich noch so die eine oder andere, sag mal, Abschluss oder für diesen Moment, das ist ja ein Thema. Ich glaube, da könnten wir jetzt echt stundenlang drüber quatschen. Das ist mega spannend. Gab es ein Erlebnis in Ihrem Leben, wo Sie sagten, Mensch, damit möchte ich mich näher beschäftigen mit dem ganzen Thema? Ursprünglich ja von einer anderen Ausbildung her. Woher kam das?
Ja, hat ja gesagt, ich habe mal Biologie
Ja,
studiert
genau.
und habe mich, und das habe ich deshalb studiert, weil ich mich als kleiner Junge ich nenne das immer, in die Vielfalt des Lebendigen verliebt habe. Ich hatte noch das Glück, auf dem Land irgendwo groß zu werden, in so einem Bauernhof, also eigentlich eine Wassermühle. Und da habe ich diese ganzen Kleintiere, die Kerbtiere aus dem Wasser, also die Eintagsfliegen und die Köcherfliegenlarven und die Libellenlarven, das habe ich ja alles da gesammelt und angeguckt und gefunden, und die ganzen Vögel und die ganzen Pflanzen, ich bin da umhergezogen und habe mich nur noch an dem gefreut, was es da alles gab. Und da ist eine tiefe Verbundenheit mit dieser lebendigen Natur entstanden. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, dann studiere ich das auch, Biologie. Und dann habe ich gesagt, Biologie ist aber so viel. Und das wurde mir schon deutlich, dann war ich ja schon ein junger Erwachsener, da war mir deutlich, dass meine ganze wunderbare Vielfalt im Augenblick dabei ist, ruiniert zu werden von einer Menge von Menschen, die nicht mehr ganz beisammen sind. Und da dachte ich, dann nimmst du jetzt dein Studium und spezialisierst dich auf Neurobiologie und fürs Gehirnforscher, damit du rausfindest, was die so irre macht. Dass die den Ast absägen, auf dem sie selbst sitzen. Also diese lebendige Vielfalt des Lebens, wenn die nicht mehr da ist, können wir einpacken hier auf diesem Planeten. So, und da habe ich dann Neurobiologie gemacht und so, und dann habe ich mich unterwegs verlaufen, bin ein Spezialist für, was weiß ich, serotonerge Präsynapsen geworden und dieses und jenes. Das kann einem passieren, und doch hat es mich irgendwann wieder zurückgerufen und hat mich die Frage stellen lassen, willst du jetzt hier auf Kongressen irgendwie lauter Leuten, die auch nur was von serotonergen Präsynapsen verstehen, irgendwas erzählen? Und dann hat es in mir irgendwas gerufen und hat gesagt, nee, das ist nicht dein Ding. Du wolltest mal was anderes. Und das war so 95, und seit der Zeit habe ich dann angefangen, populärwissenschaftliche Sachbücher zu schreiben und das, was aus der Hirnforschung bekannt geworden ist, auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Bis dahin zu diesen sehr frechen und sehr konsequenten Einlassungen und Vorstellungen, die ich jetzt mit Ihnen besprochen habe. Ich habe auch gemerkt, dass man mit Halbheiten nicht weiterkommt. Man muss den Dingen auf den Grund gehen. Ich leide furchtbar unter der gegenwärtigen Oberflächlichkeit unserer Welt, die mit dem Internet über uns gekommen ist und die dazu führt, dass keiner mehr bereit ist, in mehreren Stufen tief genug sich ein Phänomen anzugucken, dass er an die Wurzeln rankommt. Und ich leide natürlich genauso unter der Gleichgültigkeit der Menschen, denen ihr Heute und Jetzt und ihre warmen Füße und ihr Fernseher und ihr Internet wichtiger ist als das, was da eigentlich im Augenblick durch dieses Leben, was sie führen, draußen alles ruiniert wird. Und
Würden
das
Sie
ist das
selber?
Motiv. Also das mache ich auch, und ich weiß, dass ich da nichts dran ändern kann. Ich werde die Welt nicht retten, aber Aber ich kann anders nicht leben, außer dass ich das versuche, in die Welt zu tragen. Und dann wird man älter und dann wird man immer frecher und dann wird man immer konsequenter. Und auch umsichtiger, glaube ich. Das ist auch so eine Mildheit, die man dann herausbildet, weil man nicht mehr es nötig hat, anderen zu sagen, wie es zu gehen hat, sondern dass man sich gemeinsam mit anderen anschauen kann, ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, bestimmte Probleme zu lösen.
Also ich finde das wahnsinnig wichtig. Mir hat es jetzt auch total Spaß gemacht, weil ich finde es sehr schön, wenn man sich auch reibt. Also wenn man so auch diskutiert. Und das ist ja auch das, was wir viel zu wenig tun, uns über Dinge auszutauschen, zu diskutieren, andere auch die gegenseitige Meinung zu vertreten und eine zu haben überhaupt mal. Also das finde ich ganz großartig. Würden Sie sich selber auch so ein bisschen als Rebell bezeichnen?
Immer. Und zwar ist das, was mich auszeichnet, Eigensinn. Ich bin nie in meinem Leben ein Mitläufer gewesen. Also wenn alle irgendwo hinlaufen, kriege ich Angst. Weil da stimmt irgendwas nicht. Und da können Sie sich vorstellen, wie ich im Augenblick leide. Also ich glaube, dass eine Gesellschaft nicht überleben wird, wenn es nicht mehr genügend Menschen gibt, die sagen, wenn alle geradeaus laufen, nein, ich bleibe stehen. Und wenn alle nach links oder rechts abbiegen, sagen, nein, in der Mitte geht's lang. Und wenn alle Hü schreien, dass man dann Hot sagt. Diese Leute braucht es, das sind Eigenbrötler, manchmal sind sie auch schwierig und sie sind auch unangenehm. Im Augenblick werden viele von denen als ADHS-Kranke diagnostiziert und kriegen auch noch eine Pille, damit sie endlich wieder reinpassen. Es gibt so einen Satz von Marc Aurel, diesem berühmten römischen Kaiser, der heißt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, einer Mehrheit zu folgen, sondern aufzupassen, dass man nicht in die Reihen der Verrückten gerät. Das ist mein Lebenselixier, dieser Satz. Den hänge ich mir über die Tür und passe jeden Tag auf, dass ich nicht in die Reihen der Verrückten gerate. Und davon gibt es leider sehr, sehr viele.
Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt berührt. Ich finde das ganz großartig. Ich finde Menschen, die aufstehen und sich wehren, finde ich ganz wichtig und ganz großartig. Und deshalb, ja, an der Stelle würde ich gern genau diese Sätze so stehen lassen als Schlusssatz. Ich finde die ganz großartig. Ich bedanke mich total für dieses Gespräch. Finde ich ganz.
Ich mich auch. Das war schön. Gern,
hat mir total Spaß gemacht. Ja. Und dann hoffe ich, dass es nicht unser letztes Gespräch war. Ich denke, wir können uns ganz viel austauschen.
Bestimmt nicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auch allen, die uns jetzt hier zugehört und zugeschaut haben.
Dankeschön.